Rebecca, Finfluencer auf TikTok sagen mir, dass ich in 10 Tagen 100.000 Euro verdienen kann. Warum kann ich das hier nicht?
Janika, also bevor du kündigst, hol die Horses, warte kurz. Wir holen mal Tessa im Podcast und sprechen mal zu dem Thema Finfluencer.
Das ist Gratismeinung. Hier plaudern Janika Linde und ich, Rebecca Duden, in regelmäßigen Abständen übers Agenturleben, die Marketingbranche und die Welt der Next Gen. Manchmal zu zweit, manchmal mit unserem Team oder inspirierenden Expertinnen und Experten.
Rebecca ist Mitgründerin und CEO der We Are Family und ich bin Director Brand and Strategy. Wir versorgen euch mit Hot Takes und deepen Insights über die Next Gen und ihr Umfeld. Vor allem aber unserer Gratismeinung zu Themen rund um Marketing und Kommunikation für und mit Gen Z, A und B sowie ihren Wegbegleitenden. In dieser Folge sprechen wir über Finfluencer und Finanzbildung auf Social Media. Oder wie Tessa sagen würde, das ist keine Finanz- oder Anlageberatung.
Wir haben einen echten Finfluencer am Start. Ja, die Tessa ist heute da.
Ja,
ist nicht mehr der offizielle Job. Aber erzähl mal, was der offizielle Job ist und was der inoffizielle war.
Ja, hi. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ich finde es immer sehr cool bei euch. Und ja, ich bin Tessa, Head of Social Media bei der We Are Family. Also für alles zuständig rund um Social Media und Influencer Relations.
Und hast eine Vergangenheit?
Habe aber eine Vergangenheit.
Sie hat kurz versucht, es einfach wegzudrücken.
Kurz versucht zu ignorieren, aber nein. Genau, ich war vor der Zeit bei der We Are Family selbstständig, habe selber gegründet und war quasi auch Finfluencerin, kann man sagen.
Super spannend.
Wie viele Follower hattest du?
Ich glaube, wir hatten im Peak so 20.000.
Oh also, ja, schon.
Im unteren Bereich, wenn man so insgesamt sich Social Media anschaut, aber so für den Finfluencer-Bereich, vor allem vor ein paar Jahren.
Ja, da hat es ja erst so angefangen, ne?
Ja.
Und ihr habt speziell dann auch für Frauen aufgeklärt, war das so?
Genau, wir sind so aus so einer eigenen Motivation heraus auch gestartet, weil wir selber, also es war zur Corona-Zeit, wo dann kam so, ja, Kurzarbeit, Entlassungen und man sich so mit dem ganzen Thema Finanzen beschäftigt hat. Ich glaube, so Corona war bei voll vielen die Zeit, wo man sich angefangen hat, mal Gedanken zu machen, wie viel Geld habe ich denn da eigentlich auf dem Konto und investieren. Und dann kam das eben, dass super viele irgendwie...
Was bedeutet 60% von meinem Netto und warum nur Netto?
Voll. Und dann haben wir uns eben auch Gedanken dazu gemacht, also meine damalige Mitgründerin und ich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie gerade Zeit, wir arbeiten gerade nicht so viel, wir können einfach mal nebenher ein bisschen probieren. Und
das sind halt die HDM-Leute.
Ich finde sowas toll.
Ja,
so
ich finde es auch toll. Ja, finde es auch toll. Das war auch total zeitgemäß oder wäre immer noch total zeitgemäß. Ja.
Aber ja, hattest du davor schon Berührung mit Finfluencern? Also kanntest du schon das Format?
Okay. Gar nicht. Es war gar nicht auf meinem Schirm. Also ich habe schon immer viel auf meine Finanzen so privat geachtet irgendwie und habe immer gespart und immer geguckt, wie viel habe ich noch und wie viel kommt rein. Aber so investieren war auch völlig weit weg von mir und auch überhaupt nicht das Thema, dass ich mich darüber auf Social Media informieren würde. Weil es aber auch gar nicht so richtig gab, dass es jemanden gibt, der mir persönlich hilft oder mich persönlich anspricht. Und das war dann auch unsere Motivation, dass wir eben selber sowas machen, weil es gab so Leute wie Madame Moneypenny, die halt irgendwie jeder kennt, aber die hat mich als Gen Z damals nicht angesprochen, weil die war mir nicht cool genug, die war mir nicht irgendwie nahbar genug, die hat so mit Angst kommuniziert und gesagt, wenn du heute nicht anfängst zu investieren, dann bist du morgen pleite.
Ja, gibt es immer noch ganz viel.
Und oder sowas wie Finanzfluss, das war mir dann irgendwie zu grau und blau und irgendwie, der hat dann schon so komplex kommuniziert, dass ich es gar nicht verstanden habe. Und das sind ja auch so diese ganzen Themen, die eigentlich für die Gen Z super wichtig sind und die mir damals dann eben auch wichtig waren. Dass es nahbar ist, dass es authentisch ist, dass es einfache Sprache ist und irgendwie auch Spaß macht und gar nicht nur so, ja, investiere jetzt halt mal 50 Euro und dann passiert.
Guck mal, was damit passiert.
Mit dem Graf, das
habe ich auch, Adi, ein super Erlebnis. Da habe ich leider schon angefangen, Depot anzulegen und so weiter. Und dann hat jemand den Tipp gegeben, hey, investiere einfach mal 100 Euro und guck, was mit den 100 Euro passiert im Laufe der Zeit. Und jede Kennzahl, die du nicht erkennst in deinem Depot, da geh auf die Spur. Und dann kannst du nachher auch mit mehr Kohle machen, aber du musst halt einmal überhaupt verstanden haben, wie, was da passiert, wie viel Abgaben und so weiter. Mhm. Mit den 100, also folge einen Monat, zwei Monate mal diese 100 Euro nach, mhm, und schau, wie die sich verändern. Weil du hast ja sonst immer das Problem, du hast eine Sparrate oder irgendwas, mhm, und dann ist es so volatil, was dann da auf deinem Depot liegt, ja, dass du gar nicht so richtig raffst, was da auch für, keine Ahnung, Splitkosten oder was auch, mhm, immer weggehen
nachher. Ja. Wenn du zu viel änderst, ja.
Ja, voll.
Also das heißt, deine erste Begegnung mit einem Finfluencer
warst du selbst.
Du warst auch meine erste Begegnung mit einem Finfluencer, by the way. Ja.
Spannend.
Ja.
Ja, bei mir war es dann halt so jemand wie Madame Moneypenny, mhm, Finanzfluss und so, weil wir uns dann natürlich informiert haben, erstmal selber. Mhm. Was machen die anderen eigentlich so? Und als wir dann eben nichts gefunden haben, was uns selber hilft, haben wir gesagt, ja, dann machen wir das halt selber. Damit, weil wir auch gemerkt haben, andere wollen das auch. Ganz viele in unserem Umkreis geht es genauso. Und wir möchten dann auch irgendwie helfen und können vielleicht ein Business draus machen.
Ja.
Und so sind wir dann halt eben reingestartet. Und dann hat sich das eben ein bisschen ergeben, dass wir speziell für Frauen gemacht haben. Mhm. Weil wir einfach nochmal gemerkt haben, dass es da noch viel weniger Angebot gibt. Und wir da irgendwie nochmal mehr erreichen können und einfach nochmal ein bisschen spitzer sein können. Musst du auch die
20.000 Follower dann ein bisschen ins Verhältnis setzen, ne? Weil du ja voll im Prinzip halbe, ja, Zielgruppe hast, genau, nachher. Ja. Dann ist schon auch, ja,
und
noch
dann
mal
nochmal Alter, hast nochmal einen kleineren,
mhm, ja, ich glaube, wir hatten tatsächlich irgendwie so 98% Frauenanteil.
Mhm, krass.
In den, ja, Insights auf, ja, Insta, ja.
Gut getargetet. Ja, cool. Mhm. Gute Kommunikation, würde ich sagen. Ja. Okay, gut, aber starten wir mal rein. Genau. Du hast uns auch was mitgebracht.
Ja, ich habe euch eine Gratis-These von mir mitgebracht. Die will ich euch gerne mal nennen.
Ja.
Und zwar, FinfluencerInnen sind die neuen BankberaterInnen, nur mit besserem Licht.
Wunderschön. Wunderschön.
Bessere Ausleuchtung, ja, per Ringlicht. Ja. Also fantastisch.
Ja, ich glaube, da ist was dran. Das ist eine These, die du ja wahrscheinlich dann schon vor ein paar Jahren aufgestellt hast, aber ich glaube, da ist heute auch was dran.
Ja, total. Also man sieht es ja auch dadurch, dass es super viele Finfluencer mittlerweile gibt, dass da auf jeden Fall was dran ist. Mhm. Und wir sehen es aber auch selber, also in unserer Marktforschung, die wir ja auch machen, haben wir die Gen Z auch befragt. Und da haben wir herausgefunden, dass eben jeder zweite der Gen Z offen gegenüber Finfluencern ist und denen eigentlich auch vor allem in den jüngeren Altersgruppen der Gen Z auch positiv gegenübersteht.
Mhm.
Und im Vergleich dazu die Eltern noch der Gen Z oder generell Eltern und auch die Ältesten der Gen Z, denen eben eher, wenn dann noch skeptischer gegenüberstehen. Also umso jünger, umso offener sind die denen eigentlich gegenüber. Mhm. Und das zeigt ja einfach schon, dass die Zielgruppe, dadurch, dass sie so durch Social Media irgendwie geprägt ist, gar nicht mehr so skeptisch Leuten im Internet ist und denen auch sowas glaubt, wie dass die sagen, ja, investier jetzt mal. Was ja eigentlich ein super privates Thema auch ist. Ja. Also, dass uns auch damals immer wieder begegnet ist, dass es schon auch schwierig ist, über das Thema zu sprechen, weil es eigentlich oftmals noch ein Tabuthema ist.
Und das ist es jetzt nicht mehr so?
Nee. Also in den älteren Zielgruppen ja,
schon,
aber
ja,
vor allem eben bei den
schon
jüngeren,
auch noch.
Ja. Also es ist schon immer ein Thema, wo man erstmal warm werden muss.
Mhm.
TikTok hat da halt auch so sein Übliches dazu getan, ne? Hat auch beigetragen, einfach auch über Gehälter zu sprechen, mhm, ganz grundsätzlich. Mhm. Gibt es ja auch viele, die jetzt eher aus so einer arbeitnehmenden Beratung raus dann sagen, was sind Gehaltsmargen und so. Mhm. Also da ist einfach mit dem Vormarsch TikTok dann auch viel passiert, was Transparenz im Bereich Finanzen, aber auch damit anhängig dann Gehälter angeht. Also gar nicht mal nur dieses, hey, mach das und das mit dem Geld, sondern hey, sei dir auch das und das wert und das darfst du auch verdienen, weil so, da steckt, glaube ich, schon auch viel drin.
Ja, es gibt ja auch die Reels oder auch TikToks, ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt, aber da gibt es die Straßenumfragen, mhm, und da fragen die halt wirklich Leute, was verdienst du? Also, mhm, wie viel Gehalt, mhm, hast du am Ende vom Monat auf deinem Konto?
Mhm.
Und da finde ich es auch immer spannend zu sehen, dass halt die Älteren
immer sagen, ganz nee, irritiert, also das beantworte ich dir ja doch hier jetzt nicht,
genau,
und schon gar nicht vor laufender Kamera.
Ja.
Und die Jungen halt so sagen, oh ja, so da bleiben so 2,5, 3 netto und dann kriege ich noch das und hier und da. Also du hast da schon, du siehst die Altersgap da,
mhm,
schon,
ja, okay,
auf jeden,
ja,
Fall. Ja. Ja.
Und auch voll spannend, weil es dann auch oftmals die sind, die Jüngeren, die eigentlich sogar weniger verdienen, dann aber offen sind, einfach zu sagen, ja, ich mache jetzt eine Ausbildung gerade und ich verdiene gerade nur 600 Euro, mhm, und eigentlich reicht mir das überhaupt nicht, aber ich teile jetzt das mit euch, weil sie es halt gewohnt sind, Dinge im Internet zu teilen und halt eben die ältere Generation, die wahrscheinlich 5-mal so viel verdient, aber, mhm, es halt sich eben nicht trauen zu sagen oder nicht sagen, ja, wollen.
Okay, also es ist mehr Bereitschaft da, über Finanzen zu sprechen, das ist schon mal gut. Das ist die Grundvoraussetzung und der Nährboden für Finfluencer, ja. Aber es ist ja auch ein bisschen gefährlich.
Mhm.
Ja, und ich frage mich auch mal, wie viel Beratung kann in so Kurzsequenzen wirklich geleistet werden? Also weißt du, wie viel Wissen kann ich wirklich mitnehmen durch, ich folge einem Finfluencer am Ende vom Tag? Also wie viel Fundament habe ich dann wirklich? Mhm. Oder denke ich dann danach nicht nur, ah ja, Krypto wäre auch eine gute Idee. Und dann ist ja auch so, du guckst dann da in die Kommentare rein, dann sagt einer, keine Ahnung, kauf Solana und dann wird da heiß diskutiert, aber schlauer bist deswegen manchmal auch nicht. Also es ist ja auch die Frage, inwiefern findet dort Aufklärung statt und inwiefern findet da einfach auch nur Meinung statt?
Ja, weißt? Wie viel ist seriös und wie viel nicht? Mhm. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Mhm. Wir haben es genau so gemacht mit diesem Aufklärungsaspekt, dass wir gesagt haben, so unsere Social-Media-Kanäle sind zum Aufklären da, weil wir möchten Frauen ermutigen, ihre Finanzen selber in die Hand zu nehmen und haben dann eben gesagt, okay, es gibt die und die Regeln, wie ihr euer Budget aufteilen könnt. Das sind Versicherungen, die wir euch empfehlen. Das ist schon falsch gesagt, wir empfehlen sie nämlich nicht.
Ja.
Das dürfen wir nämlich nicht tun und das ist auch genau der Aspekt, dass halt eben so Empfehlungen super, super gefährlich sind, weil es eben sehr individuell ist, gerade beim Thema Finanzen, weil eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann für jemanden Sinn machen und kann für jemand anderes nicht Sinn machen oder jemand anderes wird gar nicht aufgenommen wegen irgendeiner Vorerkrankung oder so, also es ist super individuell. Deswegen sind Empfehlungen eben sehr, sehr gefährlich und deswegen haben wir uns für diesen Aufklärungsaspekt entschieden und eben gesagt, was theoretisch Sache ist, damit man einfach weiß und Informationen.
Was überhaupt auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung
was es
ist
am Ende, genau. Ja.
So. Aber dann war das ja, also ich meine, deine Vergangenheit oder das Angebot, was du jetzt ansprichst, was du mitgemacht hast, das war ja sowieso, da war ja Social das Einstiegsangebot, das war ja quasi euer Einstiegskanal. Also damit habt ihr Awareness geschaffen und natürlich aber auch die Community wahrscheinlich weiter bespielt. Aber ihr hattet ja ein Angebot. Also ihr hattet Beratung noch. Für viele Finfluencer, haben die das auch oder haben die eigentlich nur ihren Kanal und labern nur über ihren Kanal raus?
Also was ganz typisch ist, sind, dass die Plattformen im Endeffekt anbieten. Das hatten wir ja auch. Also wir haben auch klassische Beratung mit Finanzexpertinnen dann angeboten, die man sich buchen konnte, wenn man individuelle Beratung wollte. Und es gab aber eben auch unsere Plattform und es gibt super viele mittlerweile. Und das steckt meistens eigentlich dahinter, dass es dann eine Finanzplattform gibt, wo man dann eben nochmal in größeren Umfang in Online-Videos oder Live-Formate oder so dann auf der Plattform dann eben nochmal die Informationen ein bisschen individueller bekommt. Aber es ist natürlich nicht, also immer noch nicht auf einer Plattform das gleiche wie eine individuelle Beratung.
Ja. Wie verdienen denn die Finfluencer dann ihr Geld, wenn sie nicht empfehlen dürfen?
Mit den Plattformen, also dass die Plattformen dann halt einen Zugang haben, den man bezahlen muss. Und da gibt es unterschiedliche Modelle, dass du einmalig bezahlst oder im Abo. Wir hatten zum Beispiel auch damals so ein Abo, damit du es eben flexibel dir gestalten kannst. Oder halt dann mit Kooperationen, also klassischen Influencer-Kooperationen.
Also
genau, also dass man dann zum Beispiel Trade Republic nimmt und sagt, ich bewerbe jetzt Trade Republic, weil da kannst du investieren. Weil das ist ja dann keine Produktempfehlung in dem Sinne, sondern es ist einfach ein Neo-Broker, den man benutzen kann wie einen anderen auch.
Also einfach eine Tool oder Empfehlung, okay.
Ja.
Die Janik hat mal gesagt, als ich gefragt habe, was denn so die... Naja, wo ich gesagt habe, wir buchen da einfach einen Beauty-Influencer drauf. Da hat Janika gesagt, das sind aber halt schon die Rich Kids der Influencer. Sind schon die am meisten verdienen. Wie ist es bei Finfluencern? Ja. Sind die super gefragt? Gibt es viele? Gibt es die Wissander mehr? Ich könnte mir vorstellen, das ist ja bei Beauty, musst du halt schon ein gewisses Aussehen haben, damit es für dich funktioniert. Wie ist es bei Finfluencern? Muss ich schon auch tiefgehend Ahnung haben, um da wahrgenommen zu werden, muss vielleicht auch mal mein eigenes Depot zeigen können. Sonst würde ich so denken, jo, da kann man viel erzählen, der Typ, oder? Oder die Tante.
Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, was man am Ende erreichen will. Also bei uns, wir hatten jetzt auch nicht die krasse Expertise, weil wie gesagt, wir hatten selber gar keine Ahnung. Deswegen haben wir angefangen.
Auch geil, wenn man das so offen sagen kann.
Und das war ja aber auch unser USP. Also deswegen
hat es ja auch funktioniert. Ihr habt wirklich aufgeklärt. Ne? Das ist halt schon auch nochmal anders als bewusst auf ein Produkt gelenkt. Und das eigentlich als, also eigentlich Influencer zu sein, aus der Motivation heraus Geld zu verdienen. Oder Influencer zu sein, weil man wirklich aufklären will. Das ist schon nochmal eine andere Art Influencer, finde ich. Also wir haben das ja auch oft, gerade im pädagogischen Bereich oder so, da sind die Influencer, nehmen sich nicht klassisch als Influencer wahr, sondern das Geschäft, das kommt so ein bisschen mit. Denen ist auch viel wichtiger, dass das, was sie da bewerben oder kommunizieren oder mit wem sie kooperieren, dass es wirklich was kann. Während der es halt for the money tut, boah, da sind halt dann auch wilde Kooperationen dabei, die so ein bisschen fragwürdig sind am Ende. So, also ihr kommt ja aus dem Aufklärungsaspekt raus nachher,
ja,
ne?
Ja, hat sich ja bei uns auch erst so ergeben mit diesem Finfluencer sein. Also erst wollten wir einfach nur diese Plattform machen und die anbieten. Und dann haben wir halt überlegt, wie machen wir das bei der Gen Z? Ja, klar, halt mit Social Media. Und dann sind wir halt selber vor die Kamera gegangen und das hat halt irgendwie gut funktioniert, weil wir halt eben genau die Aspekte gegeben haben mit, wir sind irgendwie authentisch, weil wir haben eben selber keine Ahnung. Wir wachsen irgendwie selber gerade erst mit diesem Wissen mit und wir wachsen mit unserer Community mit. Wir sind irgendwie offen, wir reden ganz offen über das Thema und das haben wir einfach alles irgendwie gegeben und deswegen hat das halt gut funktioniert und erst dann kam es, dass wir gesagt haben, oh, wir können ja auch Geld damit verdienen, ja, wenn wir vor die Kamera gehen. Das müssen wir ja gar nicht nur kostenlos machen. Haben dann gesagt, okay, wir investieren zum Beispiel mit Trade Republic. Dann fragen wir die doch einfach mal an, ob die mit uns eine Kooperation machen wollen. Und haben dann eben mit denen eine Kooperation gemacht. Und irgendwann, umso größer es halt wurde, wurden wir dann halt irgendwann angefragt von Banken oder Versicherungen. Und also ob wir dann halt mit denen dann eine Zusammenarbeit machen. Und
die klassische Bank ist ready für den Finfluencer. Ist es so? Also die fragen an oder wie hast du, ich meine, es ist jetzt auch schon eine Weile her, bist ja Gott sei Dank schon lang bei uns, solange es uns gibt, fast so lange, wie es uns gibt. Wie hast du das damals so gespürt? Also verstehen die für mich immer noch Oldschool-Banken, denn das Business-Influencer-Marketing?
Die Oldschool klassischen Banken würde ich sagen nicht, vielleicht jetzt mittlerweile, aber damals auf jeden Fall nicht. Wir hatten dann so Kooperationen wie mit der Bank of Tomorrow, die halt super cool selber sind und am Zeit so dran.
Es würde ja auch für Banken Sinn machen, nicht unbedingt Kooperationen mit Finfluencern zu machen, sondern einfach selbst Finfluencer zu werden, also selbst zu entwickeln, ein Gesicht dafür zu entwickeln, weil also das macht ja einfach Sinn. Das ist ja quasi einfach ihr Kanal und halt eben authentisch, weil die Person darüber sehr nahbar berichten kann.
Aber da reden wir halt vom Newsletter oder wir reden
vom Post,
von was reden
Post
wir denn? Ja, also ist halt echt schwierig, ne? Also Kommunikation von einer Bank versus das, was die Zielgruppe braucht, da ist halt schon die maximale Gap dazwischen.
Und das ist ja das, was aber eigentlich so paradox ist, weil also Banken müssten ja, also ganz traditionell gesehen, einfach gut aufklären können. Also sie
haben eigentlich die Ahnung im Haus. Also
genau,
es müsste ihnen
also
total
Glaubwürdigkeit ist ja eigentlich da.
Ja.
Nur kriegen sie es halt nicht
auf die Straße.
Vermittelt. Genau, auf die Straße.
Weil man aber wahrscheinlich auch halt eben so in der Generation mit einer Bank gar nicht mehr so viel assoziiert. Also selbst ich kann mich noch erinnern, dass ich damals in eine Bank gelaufen bin, aber das habe ich wahrscheinlich seit 10 Jahren nicht mehr gemacht. Ich bin seit 10 Jahren in keine Bankfiliale mehr gegangen. Ich weiß gar nicht, wer. Also ich bin jetzt bei einer Online-Bank und ich weiß gar nicht, ich kenne da ja niemanden. Also ich verbinde mit der jetzt gar nichts, so wie dass die mir irgendwie helfen könnte oder dass ich mich dahin wenden könnte. Ich würde niemals meiner Bank schreiben und irgendwas fragen, weil ich damit gar nichts assoziiere, weil die für mich nicht so präsent ist.
Weil es nur ein Serviceanbieter ist am Ende auch, ne?
Ja. Und so. Halt auch online, also dann halt auch nicht mehr vor Ort, sondern ich folge dann halt dem Instagram-Kanal oder dem TikTok-Kanal von meiner Bank und lass mich halt dann da eben beraten oder inspirieren.
Ja. Und da ist es ja auch wichtig, dass der Content dann wirklich aufklärend ist. Also für die, die es ernst meinen und ja wirklich seriösen Content wollen, die möchten ja wirklich aufgeklärt werden und jetzt nicht entertained.
Vor allem in dem Themenfeld.
In dem Themenfeld, genau. Also es geht schon darum, auch wirklich wichtige, richtige Inhalte seriös zu vermitteln. Jetzt nicht irgendwie die nächste geile Challenge oder irgendwie sowas mitzumachen. Also auf den Content kommt es natürlich schon auch an. Wobei ich echt immer noch viel zu oft sehe, das natürlich jetzt nicht von Banken, sondern von anderen Finfluencern, die, wie du auch schon sagtest, diese FOMO generieren. So wie, du bist noch nicht reich. Das ist doch Baby einfach, kannst auch in 10 Tagen, wie, du hast noch keine Rolex. Also das ist halt schon.
Was ja auch Bullshit ist.
Absolut,
ne?
Bullshit.
Also was ja auch Bullshit ist. Gibt ja dann Gott sei Dank auch so ein paar Influencer oder so Gesprächstalks, wo sie auch genau darüber reden, dass es eben halt auch Bullshit ist. Und dass halt deine Investmentsumme, um da wirklich auch reich zu werden, halt auch schon so hoch sein muss, dass man auch sagen kann, du bist halt auch schon reich, wenn du anfängst.
Ja, das ist eine andere Zielgruppe.
So, genau.
Also eigentlich deswegen kannst du dir die Rolex auch schon so leisten.
Nur. Genau. Genau.
Ja, die meisten, mit denen wir im Gespräch waren oder wo unsere Kundinnen waren, die hatten halt irgendwie 50 Euro im Monat, um zu investieren. Und da waren sie schon ganz aufgeregt, dass sie jetzt die 50 Euro auch noch nicht haben, sondern auch noch wegsparen müssen. Aber wenn man dann mal verstanden hat, dass da ja mehr dann im Endeffekt draus wird auch, also dass es ja nicht weg ist, das Geld, dann macht es irgendwann auch Spaß. Aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, man muss es halt irgendwie auch verstehen. Aber ja, die Durchschnittsperson hat halt nicht 5.000 Euro im Monat, um das irgendwo anzulegen.
Ja, oder ja. Wo es auch egal ist, wenn da halt auch einfach mal nur rote Zahlen stehen über drei Wochen, dann ja, ist es halt, es macht halt auch eine andere Panik, auch wenn du dann vielleicht die Verluste noch gar nicht realisierst, aber es macht eine andere Panik, wenn du das tust, wenn du weniger Geld hast und das siehst, als wenn du halt mehr hast und denkst, gut, also dann, das stehen wir jetzt durch das halbe Jahr oder ja. Gut, jetzt mit Trump könnte es auch ein bisschen länger dauern, bis alles rot ist, aber anderes Thema. Das ist schmerzvoll.
Aber das ist halt schon auch schwer zu vermitteln, weil ich überlege jetzt, du machst jetzt Content dazu und startest eigentlich so damit rein, so ja, du kannst auch klein anfangen, aber es dauert halt auch länger. So, das ist der eine Content, den du ja machen willst, der seriös wäre, aber du competest halt gegen einen Content, der sagt, werde reich in 10 Tagen. Schon auch schwer, ja?
Ja,
aber
total.
Gut, sie hatte ja Frauen als Follower, okay, ne? Also wir hatten ja kein klassisches Baulig-Community, weil ich glaube, die, da gibt's schon auch nochmal Unterschiede, was du willst und was du, ja. Was du kriegst.
Absolut. Ich sag nur, man kann wahrscheinlich viel falsch machen auch und viel richtig machen, aber es ist schon auch, also damit du eine Community erreichst, musst du halt echt drauf achten, was du sagst und wie du es sagst.
Ja. Aber deswegen finde ich es auch eigentlich voll das wichtige Bildungsthema generell, weil wenn halt in der Schule schon über Finanzen gesprochen werden würde, dann hätte man halt schon mehr Wissen von Kindheit auf und würde dann halt gar nicht mehr sich bei so jemanden denken, der einem erzählt, ja, in 5 Tagen kannst du 100.000 Euro machen, dass es wahr sein könnte, sondern dann hast du wie so, schon so ein Grundverständnis. Deswegen finde ich, dass es auch eigentlich ein Bildungs- und Schulthema ist, es viel mehr
absolut
umgesetzt werden müsste.
Wie viele Allgemeinwissenthemen, aber das finde ich auch vorrangigst und zuallererst, weil das halt eben so ein privates Thema ist, das halt schwierig nach außen dringt oder auch bei Jüngeren, jetzt, wir haben vorher gesagt, über Social Media schon oder da ist eine andere Interaktionsoffenheit da, aber viele besprechen, wissen wir ja aus der Podcast-Folge mit Jessie, dass viele ja dann doch noch das Zuhause besprechen und das, also da finde ich das halt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wie war das bei dir? Ich meine, du bist auch Gen Z, hast du auch zu Hause deine Finanzen besprochen?
Ja. Doch, also ab einem gewissen Zeitpunkt dann irgendwann schon. Bei mir natürlich dann noch, weil so das eigene Interesse so ein bisschen in die Richtung auch gegangen ist und man dann irgendwie schon mal nachgefragt hat. Das war jetzt wie kein Tabuthema, aber es war jetzt definitiv nicht so, dass ich dachte, ich bin gut aufgeklärt, weil halt aber eben meine Eltern selber nicht investiert haben. Also die wussten selber ja auch nicht besser. Also es war nicht, dass sie mir irgendwas verschwiegen hätten, aber sie haben ja selber gar nicht drüber nachgedacht, weil halt wiederum bei ihnen eben die Bildung gar nicht da war, dass man irgendwie in der Schule das gelernt hätte und sie eben nicht Social Media hatten, wo sie mal sich da irgendwie informiert hätten können und gesagt hätten, ja, ich schaue mir das jetzt mal an und informiere mich selber, sondern das war einfach so, dass man halt auf sein Sparbuch gespart hat und das habe ich dann halt auch gemacht. Also war ich eigentlich erst so die treibende Kraft, dass ich auch meine Mama im Endeffekt dazu gebracht hat, dass sie jetzt investiert mit ihrem Geld und auch noch, obwohl sie halt sagt, okay, vielleicht lohnt sich vielleicht für mich gar nicht mehr, wo ich sage, doch, jedes Jahr lohnt sich, wo du investierst. Und also, dass ich eher die treibende Kraft dahinter bin und über das Thema auch offen spreche. Ja.
Aber Schule verpasst da, finde ich, schon was. Also, und jetzt kann man sagen, okay, Commercial muss das auffangen, kann das auffangen. Das ist ja dann so dieses klassische Bridging, was wir auch oft machen, dass wir da auch Unternehmen, Banken einen Zugang in die Schule geben, um das aufzufangen. Aber eigentlich wäre das originär Aufgabe der Bildung, also der Schule selbst, da einzuschreiten. Dann hast du aber das gleiche Problem wie zu Hause mit den Eltern, dass halt die Lehrkräfte sind ja auch, also da reden wir vom gleichen Alterssegment, die sind genauso wenig bereit da, oder nicht bereit, mit bereit meine ich jetzt nicht mental bereit, sondern auch fachlich bereit, da was zur Verfügung zu stellen. Und die auch Rückfragen von dann zum Teil gebildeteren, weil über Finfluencer gebildeteren Gen-Zettlern, Gen-Alpha-Leuten
vermeintlich gebildeter,
zu beantworten. Da kommen halt drei Rückfragen, dann lässt das Thema halt vielleicht lieber ganz im Unterricht nachher.
Ich glaube, für gerade, also für Eltern oder eben dann auch für Lehrkräfte, also ist ja jetzt nicht ausgeschlossen, nur weil du anfangs sagtest, dass sie gegenüber Finfluencern skeptischer sind, aber ich glaube, da haben tatsächlich noch die Institute oder auch die Banken noch wirklich auch noch Chance, sie zu erreichen, weil die haben ja die Glaubwürdigkeit. Also das wären jetzt, anders als so nur eine One-Man-Show für Influencer, tatsächlich auch die Social-Kanäle, die vielleicht die Followerschaft unter den, ja, jetzt Eltern oder Lehrkräften hätten. Also damit könnte man schon auch noch was machen. Das ist jetzt nicht der klassische Finfluencer.
Ja.
Also damit hatten wir schon auch noch einen White Spot. Ich habe sowieso drüber nachgedacht, also wie können denn das Banken smart ausspielen, weil du hast jetzt eine sehr junge Zielgruppe, die das sehr persönlich will. Gleichzeitig brauchst du aber diese Credibility, hast aber so ein verstaubtes Image bei der Gen Z. Das ist eine schwere Aufgabe eigentlich auch zu lösen, ne?
Ja, voll, weil es halt diese Mischung sein muss.
Ja.
Vor allem, weil dann Banken auch nochmal grundsätzlich so strukturiert sind, dass sie irgendwie auch denken, ich weiß nicht, warum das nur bei Banken so ist, dass sie nur ihr eigenes Marketing machen können. Weil die halt dann gerade, wenn es Filialbanken sind, dann sind es ja so zentral organisierte Dinge, die dann halt eine Kampagne über ihren Verlag, über einen hausinternen ausspielen. Und dann siehst du die und denkst so, puh, also wäre schon so ein externer Blick auch mal gut gewesen nachher. Ja.
Ja, aber ich glaube, da bräuchte schon echt so eine, also in der Strategie und in der Kommunikation eben diese gute Mischung aus, wir verstehen euch und wir sind halt eben nahbar und wir machen coolen Content, der euch auch irgendwie Spaß macht und halt dann eben aber trotzdem diesen aufklärenden Aspekt und dieses, dass man seriös ist, das hat man ja dadurch, dass der Name der Bank da steht.
Genau. Ja. Das ist das Proof für die ältere Generation und für die jüngeren ist es halt einfach der nahbare Content.
Wenn du dann aber Banken siehst, auf jetzt nehme ich mal speziell TikTok, weil das mein Kanal ist, dann siehst du die gerade eher im Employer Branding und da wird es zum Teil auch wirklich nahe der Peinlichkeit. Mhm. Also da sind dann auch wirklich Sachen dabei, wo du sagst, oh nö, liebe Kreissparkasse hinter Tupfingen, sorry übrigens, falls die wirklich gibt, Das ist nicht cool, was du da machst. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Fokussier dich doch lieber auf das, was du wirklich kannst und steh da für Credibility und lass nachher vielleicht mal so einen Jobpost einfließen. Aber identifizier dich über das, von dem du wirklich Ahnung hast.
Ja.
Nachher und nicht irgendwas, was du denkst.
Spannend, weil die Frage könnten sich ja wahrscheinlich viele Banken stellen. Wenn ich auf TikTok gehe, was für ein Content mache ich da? Ist es mein Employer Branding Content, weil ich versuche hier jetzt junge, neue Mitarbeitende? Oder ist es eigentlich für mich ein Akquisekanal? Ist ja schon eine spannende Frage, die man sich da stellen muss.
Also und dann, im Idealfall misch es halt. Aber also in keinem Fall ist die Lösung, mach einfach nur eine Challenge. Also egal, ob du damit aufklären willst oder neue Mitarbeitende bekommen willst, es funktioniert in keinem Fall, einfach nur jeden Trend mitzuhopsen.
Ja, das ist richtig.
Und da reden wir wirklich von Trendhopsing. Ne? Die stellen sich dann halt vor die Kamera, machen den Trend und sagen, oh cool, nee. Entschuldigung, Tessa.
Ja, ich glaube, das ist ganz generell das Leid von Social Media Beruf, dass halt viele immer denken, ja, ich kann ja auch mal kurz was posten. Mhm. Also, oder halt, ist ja voll oft so bei diesem Employer Branding Thema, dass dann die Azubis oder so dann halt eben den Kanal übernehmen, was ich total toll finde, dass sie sich da ausprobieren dürfen und einfach mal testen können. Aber dann kommen dann halt eben wilde Challenges raus, die dann halt im Endeffekt strategisch dahinter ja gar nicht unbedingt irgendwas steht und auch nicht funktionieren.
Und heißer Tipp an alle. Also man kann auch einfach einen Test-Account anlegen, ne? Also man muss nicht seinen Unternehmenskanal hergeben, um Azubis testen zu lassen.
Ach so,
das ist kein, also es muss einfach nicht sein. Ja. So, das, ja, oder auch jetzt bei mir die Bank im Örtchen, die machen jetzt eine Azubi-Filiale. Das finde ich ja auch. Ja, das ist ja nett, aber ich als Endkonsument, der schnell rein, schnell raus will, kurz was braucht, weiß ich nicht, ob ich das geil finde, da jetzt halt deswegen 15 Minuten länger zu warten. Oder ob man nicht sagt, da gibt's einen Azubi-Schalter anstatt einer Azubi-Filiale. Eine ganze Filiale ist das. Eine ganze Filiale. Okay. Und ich kann euch mal das Ankündigungsplakat dazu abfotografieren.
Yes, zu dieser please.
Oh no. Echt nicht. Ist auch von so einem Verlag, sage ich da nur. Ja,
aber ich glaube, auf jeden Fall verschiedene Kanäle sind da immer eine gute Lösung.
Super,
also es gibt ja einen Employer-Branding-Kanal zum Beispiel, also kannst du ja einfach machen für deine Marke und sagst, okay, auf dem kommuniziere ich halt alles, was Employer-Branding ist und der andere, der Hauptkanal ist dann halt für die Akquise, wenn das mein Ziel ist, dass ich halt irgendwie akquirieren möchte.
Ja, genau. Nochmal eine Frage jetzt, das kommt mir jetzt gerade. Wir haben jetzt ganz oft über Investieren und so gesprochen, aber du hattest auch noch gesagt, ihr habt auch Versicherungen angesprochen. Ist das eigentlich auch ein Markt? Also gibt es auch jetzt nicht Finfluencer, sondern
Versicherungsinfluencer?
Ja, da gibt es kein gutes Kürzel für, aber also.
Versicherungsinfluencer. Ja.
Gibt es das auch? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Ich würde dich damit reinzählen.
Ja, auch, okay.
Also manche fokussieren sich dann schon mehr auf das Thema Investieren. Aber die klassischen Finfluencer sagen auch oftmals was zum Thema Versicherungen, wie wir auch eben auch über alles Mögliche aufgeklärt haben rund ums Thema Finanzen.
Okay, also es ist nicht jetzt nur was irgendwie für Banken, es ist auch was für Versicherungen, also durchaus das Thema.
Ja,
ja, finde ich gut, okay. Also ich folge jetzt zum Beispiel konkret auch noch einem Steuer-Influencer. Ich finde es super, weil der hat ganz tolle Tipps. Also Da gehe ich tatsächlich, also...
Oh, endlich gibt's da auch noch einen Influencer, den ich selber auch mal abdecken könnte. Da hätte ich auch ein bisschen Knowledge. Ja, bis nicht so viel wie mein Steuerberater, aber es macht schon Spaß. Also der deckt sehr, sehr viel Knowledge ab.
Auch vieles, was für mich gar nicht relevant ist, weil es mich ja nicht betrifft, cool. Weil ich zum Beispiel nicht gegründet habe oder so, ne? Aber ich gehe dann, also wenn ich mal wieder was wissen will, gehe ich da schon auch, schaue ich mir schon genau an. Also ich warte jetzt nicht, bis da irgendwann mal sein Content
zufällig passt,
in meinem Feed auftaucht, sondern ich suche konkret... Weil ich weiß, der macht das immer gut, das ist immer kurz erklärt. Ich follow natürlich immer danach ab. Oh Gott, richtig, richtig grottiges Denglisch gerade. Also ich schaue mir danach immer nochmal genau an, was dahinter steckt. Aber ich finde es immer ein super Einstieg, um mal kurz so, okay, nochmal so ein kleiner Tipp hinterher oder so, ach, Gründe, warum ich das und das machen sollte.
Ja, da ist auch noch Ultrapotenzial für dann Influencer, die eben vielleicht auch ganz bewusst nicht aus der Gen Z kommen, sondern die viel Erfahrung mitbringen. Also ich folge zum Beispiel so einer Arbeitsrechtlerin, die aber nur Arbeitgeber berät. Die kriegen eigentlich Hard Hate für ihre Tipps, weil die Tipps sind halt für Arbeitgeber gut. Genau. Aber da suche ich auch ganz gezielt und ich suche bei ihr ganz gezielt nach Themen, weil die einfach oft echt gute Tipps hat, wie man Arbeitsverträge besser gestalten kann und so weiter. Und das finde ich schon immer cool. So, also deswegen, und da sieht man, dass auch die älteren Generationen, da wäre noch Potenzial zum Influencer werden. Also alle für da draußen gibt noch Nischen für die Ü40, wenn ihr was richtig gut könnt. Wo
Expertise wirklich, wirklich wichtig ist und gewertschätzt wird.
Ja, Aufklärung. Ich glaube, das ist halt so der Punkt. Ich glaube, wenn du Influencer wirst des Geldes wegen, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut. Wenn du Influencer wirst, weil du richtig Ahnung von was hast, go for, egal wie alt du bist nachher.
Würdest du es auch unterschreiben, Tessa?
Ja.
Ja?
Ja, also ich glaube, man muss schon auf jeden Fall auch mit Gegenwind rechnen. Also wir haben auch einen kleinen Shitstorm mal bekommen.
Okay. Oh, aber habt ihr wirklich Mist gebaut oder hat sich's hochgeschaukelt über so einen
hat
Troll?
Hat sich hochgeschaukelt. Also wir haben, ich glaube, es war der SWR oder so, da haben wir einen Beitrag mal bekommen auf den ihrem Kanal, wo die uns einen Tag begleitet haben und ein bisschen erzählt haben, was wir machen. Und dann hat ein anderer Finfluencer, der halt selber eigentlich genau das Gleiche macht, seine Community auf uns aufgehetzt und gesagt, dass das, was wir machen, falsch ist und dass wir Finanzberatung machen würden und es gar nicht legal ist. Und also hat uns ja Sachen vorgeworfen, die halt überhaupt, also einfach faktisch falsch sind. Und dadurch, dass es halt im SWR war, ist es dann unter diesem Beitrag halt, genau, es ist unter diesem Beitrag dieser Shitstorm passiert. Wir haben jetzt nicht so krasse Auswirkungen davon im Endeffekt gemerkt, weil unsere Community halt auch wusste, was wahr ist. Aber es hat mir jetzt da zum Beispiel gar nicht erwartet, dass
der SWR hat einen mutigen Vorstoß mit Influencern gemacht und hat dann gedacht, machen wir jetzt mal 5 Jahre wieder nicht.
Genau, weil so total traurig eigentlich, dass dann irgendwie halt endlich mal so ein traditionellerer Kanal sagen, ich nehme dieses Thema auf und dann geht's direkt nach hinten los.
Ach, mies.
Ja, aber gut, da hast du, also egal welches Feld du besetzt, jetzt nicht nur Financing, glaube ich. Wobei da gerade, also auch als du das Beispiel mit der Arbeitsrechtlerin, danke, gegeben hast, also da kann ich mir gut vorstellen, die braucht wahrscheinlich jemand, der die Community für sie managt.
Ja,
aber
das ist auch so ein Typ, ist der scheißegal. Ah, okay. Also die findet es geil, ihre Thesen rauszuholen. Ich glaube, die liest sich jeden Kommentar einzeln durch. Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, sag mal, sind wir schon so in Richtung Gratismeinung unterwegs?
Ich weiß es nicht. Also ich finde, wir haben schon echt super Insights über Finfluencer jetzt. Also für mich wäre es nochmal spannend zu wissen, was du jetzt auch zum Beispiel empfiehlst. Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie man Finfluencer, finde ich, gut einbauen kann. Also für Banken beispielsweise, etabliert eure eigenen oder findet auch eure Nische. Aber hast du noch irgendwie, ich sage jetzt mal, Tipps für Unternehmen in der Finanzbranche, wie sie mit dem Thema umgehen können?
Ich glaube, dieser Aufklärungsaspekt ist halt wirklich so dieser wichtigste Punkt, den ich irgendwie mitnehmen würde, dass man sich daran hält und weil das eben für diese Generation auch super wichtig ist zu verstehen. Also sie wollen nicht einfach nur gesagt bekommen, mach das jetzt so und so, sondern sie wollen verstehen, was mache ich da eigentlich. Also das ist auch das, was wir damals immer wieder gehört haben und warum wir das dann auch so gemacht haben, dass sie einfach verstehen wollen, was sie da machen und was eigentlich wirklich dahinter steckt und was bedeutet jetzt die Kurve da und was ist, wenn die rot ist, was mache ich dann? So halte ich das jetzt aus oder handle ich dann irgendwie? Also dieses Aufklärungsthema und dann eben auch mutig zu sein. Also schon eben einfach den Mut zu haben, mal neue Sachen auszuprobieren, offen zu sein und vielleicht mal um die Ecke zu denken. Also gerade nochmal so dieses Bildungsthema zu überlegen, wie mache ich das jetzt vielleicht nicht nur gerade für mich in dem Moment als Marke auf Social Media, sondern wie könnte ich das Ganze größer denken und sagen, ich mache eine Initiative, die an Schulen geht und immer Montagnachmittag eine AG macht, die über Finanzen aufklärt für die vierte Klasse.
Ich bringe eine Plattform an den Start, wo ich halt einfach auch Events drüber kommuniziere, verschiedene Gäste einlade, die aber halt für die Zielgruppe relevant sind. Solche Geschichten halt nachher auch, ne?
Sehr schön, also durchaus relevanter Kanal.
Ja.
Cool.
Und auch eine Branche, die noch echt viel Potenzial hat, da mehr tun zu können, zu dürfen, weil halt der Bedarf in der Zielgruppe einfach auch riesig ist. Ne?
Ja.
Also da würde eigentlich ein offener Markt auf die Banken treffen oder offene Ohren auf die Banken treffen. Gut, Gratismeinung. Hascheine. Ja. Nö, wäre auch geil, wenn man... Nein.
Gratis gibt es hier gar nichts. Hier
gratis von mir gibt es nichts. Von der Finance Lady kommt dann so. Nee, also gratis gibt es nichts. So.
Stimmt, das wird ja eigentlich heute ganz gut passen. Ich glaube, so insgesamt zusammengefasst, was ich auch gerade schon so gesagt hatte, Finfluencer, super wichtiges Thema für alle Marken aus der Finanzbranche. Super viel Potenzial, muss man auf jeden Fall nutzen. Aber auch immer diesen Bildungsaspekt auf jeden Fall mitnehmen, weil das ist super wertvoll.
Vielen Dank, sehr schön.
Vielen Dank.
Und jetzt seid ihr nochmal dran, ihr liebe Community. Vielleicht habt ihr nochmal ein paar Tipps, welchen Finfluencern wir folgen sollten. Wenn ihr da was wisst, gerne kommentieren hier unter der Folge oder bei uns auf Social.
Wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Danke, Tessa. Ciao.
Gratis Meinung. Next Gen Marketing Hot Takes und Agency Insights.